Weil du Anlagechancen erkennst, weißt du, worauf es ankommt. Hohe Liquidität, eine schnelle und sichere Ausführung und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
Donald Trump, 100 Tage im Amt 2.0 in seiner zweiten Amtszeit. Ich begrüße Christian Röhl. Hi.
Hallo, Reggie.
Und schicke Genesungsgrüße an Holger Graf raus. Den hätte man eigentlich auch noch eingeladen, nur leider ist er krank und kommt dazu nicht. Aber auf der Messe Invest, Tickets dazu findet ihr unten, wird es auf der Blogger-Lounge eine Zweitauflage davon geben, wo ich mit beiden dann, also mit dir Christian und mit dem Holger, das Gespräch und aktualisiert das Ganze nochmal abhalten werde. Aber bleiben doch erstmal beim Hier und Jetzt. Donald Trump, 100 Tage. Wir müssen verschiedene Aspekte vielleicht mal ein bisschen beleuchten. Wir wollen jetzt wirklich ihn als Mensch nicht beleuchten, das ist also absolut nicht weg, sondern wirklich die Politik, die Taten, die er eben umsetzt. Und da kann man uns da sagen, einmal innenpolitisch mal anschauen, wie sieht's da eigentlich aus, wie ist der Rückhalt aus seiner Partei in der Gesellschaft, wie schlägt sich seine Zoll- und Wirtschaftspolitik mit der Realität versus das, was er sich eigentlich vorstellt. Und natürlich auch Sicherheitsaußenpolitik, die drei Punkte. Und am Schluss, ja, so Zukunftsszenarien. Das sind so mal die Punkte, über die wir heute, vor allem du, ich stelle dumme Fragen und du musst antworten, sprechen wollen. Also bleib doch vielleicht mal insgesamt bei der Innenpolitik. Ja, die Wahl war ja diesmal ziemlich mit Bravour gewonnen, sogar auch demokratisch mit mehr als 50% der Gesellschaft. Jetzt nicht irgendwie die Wahlmänner hinher, hoch, runter, Salamanderzuschnitt, sondern wirklich, er hat mehr als 50% der Stimmen der amerikanischen Bevölkerung erhalten. Das ist schon mal ein Haken. Wie sieht es denn momentan insgesamt von der innenpolitischen Gestaltung von Donald Trump aus? Wie ist denn so deine Meinung dazu momentan?
Naja, also wir haben ja, egal ob wir jetzt innen- oder außenpolitisch schauen, 4 Jahre Disruption vor uns. Das haben wir im Vorfeld gesagt und wir haben gemerkt, dass allein diese 100 Tage Disruption immens anstrengend, immens fordernd waren, nicht nur für Märkte, sondern auch für politische Beobachter, für Gesellschafter. Wir haben einige Brüche erlebt, mit denen man vorher nicht gerechnet hatte. Es hat sich ja noch im Januar sehr viel Optimismus manifestiert mit Blick auf die zweite Amtszeit von Trump. Man ging davon aus, dass er ein sehr wirtschaftsfreundlicher Präsident sein würde, der in allererster Linie auf Deregulierung und niedrige Steuern setzt. Man hatte eigentlich die Befürchtung, ja, dass die Staatsverschuldung weiter grassiert, aber das war dann auch das Schlimmste und solche merkwürdigen Anwandlungen, insbesondere diesen Kulturkampf und die Ignoranz auch gegenüber gewissen demokratischen Geflogenheiten. Das wurde ja insbesondere seitens der Börse, aber auch seitens der Wirtschaft in Kauf genommen. Und da muss man sagen, haben wir ein Hallo-Wach-Erlebnis gehabt, denn Trump hat tatsächlich geliefert, allerdings nicht mit seiner wirtschaftsfreundlichen Agenda, sondern mit den isolationistischen, populistischen Teilen der Agenda. Und die haben eben nicht nur die Märkte verschreckt, sondern haben auch die Gesellschaft aufgeschreckt. Seine Approval Ratings, also seine Zustimmungsquoten, sind drastisch gefallen. Im Grunde in line auch mit den Frühindikatoren, was zum Beispiel die industriellen Aktivitäten, die Investitionen oder das Verbrauchervertrauen angeht. Und man muss sagen, also wenn das in dem Tempo mit den Disruptionen weitergeht, dann steht uns eine ganze Menge bevor. Trump hat natürlich immer schon eine sehr erratische Attitüde gehabt. Das sehen wir auch jetzt wieder. Nur mit dieser erratischen Attitüde richtet man ja, auch wenn Maßnahmen angekündigt und dann zurückgenommen oder verschoben werden, immensen Flurschaden an, weil eine der wesentlichen Voraussetzungen für Prosperität sind eben klare staatliche Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Arbeiten. Das war in Amerika jahrzehntelang ein sehr wichtiger Standortfaktor, der übrigens gar nichts kostet. Das war zu Recht etwas, was wir in den letzten Jahren hier in Deutschland mit Blick auf die Ampel kritisiert haben, dieses Hü und Hot. Aber das ist eben jetzt etwas, womit in den USA in großem Umfang Vertrauen vernichtet wurde innerhalb weniger Wochen. Und das hat sich ja auch entsprechend an den Märkten niedergeschlagen. Die Aktienindizes, zumindest die großen Werte, haben sich ja von diesem Zollschock zumindest temporär dann nach der Verschiebung wieder recht ordentlich erholt. Aber wir sehen natürlich die Bewegungen im Dollar. Das ist schon massiver Vertrauensentzug. Und wir sehen die Flucht in Gold als ganz klares Misstrauensvotum und Versicherung gegen alles, was da aus Washington und Mar-a-Lago vielleicht noch kommen könnte.
Vielleicht mal ganz kurz zur Definition. Disruption war für mich immer bisher was Altes, was man heute eh neu aufbauen würde, wird zerstört, wird vernichtet, wird abgebaut. Ja, CDs und Platten wurden halt irgendwann durch Streaming-Industrie ersetzt als Beispiel und durch was Neues, Besseres, Moderneres ersetzt. Mit dem Abbauen oder mit dem Arsch umreißen sind wir ja relativ weit von, aber bisher fehlt mir persönlich jetzt einfach auch das Aufbauen.
Naja, also to disrupt bedeutet erstmal unterbrechen oder zerstören. Und was das Zerstören angeht, da war Trump mit seiner Administration bisher schon recht erfolgreich, sowohl was Vertrauen angeht, als auch was administrative Prozesse angeht. Und wenn man etwas zerstört, sollte ja dann noch etwas danach kommen im Sinne der kreativen, der schöpferischen Zerstörung, so wie das der Ökonom Schumpeter ja mal formuliert hat. Nur dieses kreative Elementen, das sehen wir nicht, das sehen wir insbesondere auch nicht bei Doge, ja, was Elon Musk ja anführt. Es ist sicherlich in den letzten Jahrzehnten in diesem Regierungsapparat in Washington immense Ineffizienz aufgelaufen. Solche Behörden werden fett und träge und dass man da mal quasi, um einen Begriff von Nicolas Sarkozy anzuwenden, durchkerchert. Das war sicherlich höchste Zeit, aber dass man gleichzeitig Strukturen komplett stilllegt, insbesondere Hilfsstrukturen in Entwicklungsländern, die nicht nur eine wichtige humane Botschaft haben, die wichtige Leistungen für Gesundheit von Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern beinhalten, sondern die natürlich auch im Brückenkopf immer waren für die US-Wirtschaft und die jetzt ein Vakuum hinterlassen, in das China nur allzu gerne hineinstößt. Das ist schon desaströs und da ist zu hoffen, dass das, wo ein Kahlschlag stattgefunden hat, behutsam wieder aufgebaut wird. Allerdings sieht man davon bislang nicht allzu viel.
Vielleicht nochmal, du hast ja schon gesagt, ihre Bevölkerung ist sein Zuspruch stark zurückgegangen, bemerkt aber auch, dass es in vielen Bundesstaaten, sogar in Bundesstaaten, zwei, wenn ich es richtig weiß, die sogar von seiner Partei regiert werden, klagen gegen seine Zollchaos, gegen seine Zollpolitik vorgenommen wurde, weil ganz klar die Aussage getroffen wurde, solche Zolländerungen müssen eigentlich vom Kongress irgendwo abgesegnet werden. Und wenn ich es richtig gelesen habe, gab es jetzt von 12 Bundesstaaten bereits Klagen gegen seine Zollpolitik. Ist das für dich einfach nur, naja, man kann es ja mal versuchen, oder glaubst du, dass es wirklich eine Grundlage hat?
Werden wir mal sehen. Also ich würde mich nicht dazu äußern, ob es eine Grundlage hat oder nicht, weil ich bin ja kein amerikanischer Verfassungsexperte. Wir werden das sehen und es wird ein Urteil geben. Die Frage ist dann, egal wie das Urteil ausfällt, inwieweit Trump und seine Administration sich daran halten werden. Also es gibt ja gewisse Ankündigungen, dass man durchaus auch bereit wäre, sich über Richtersprüche hinwegzusetzen. Und dann haben wir natürlich ein fundamentales Problem, weil dann geht es jetzt nicht nur um merkwürdige Maßnahmen oder törichte Begründungen, sondern dann steht gleich mal die Gewaltenteilung im Feuer und dann sind wir in einer handfesten Verfassungskrise. Und dass die Zustimmungsraten zu Trumps Politik runtergehen, das ist das eine. Aber das manifestiert sich ja jetzt nicht in großartigen Protesten. Also wenn in diesem Riesenland irgendwo mal ein paar 10.000 Menschen auf die Straße gehen, dann ist das eigentlich eine Fußnote nur. Und wir sehen ja nach wie vor, dass es nicht wirklich eine profunde Opposition gegen Trump gibt, weder innerhalb seiner eigenen Partei noch innerhalb der Demokraten. Ja, es gibt einige Wortführer, aber die Frage ist, wollen wir diese Wortführer wirklich sehen? Denn in dem stärksten in der demokratischen Partei, wobei das auch dann wirklich immer relativ ist, so der Einäugige unter Blinden, sind Alexandra Ocasio-Cortez und Bernie Sanders. Also da sind wir am dezidiert linken Flügel und wenn die Demokraten meinen, als Antwort auf Trump müssten sie wirklich ganz nach links gehen, dann wird's kritisch und die anderen Wortführer sind Barack Obama und Al Gore, ja, also ein ehemaliger Präsident und ein ehemaliger Vizepräsident und das ist schon reichlich armselig und bestätigt halt auch dieses jämmerliche Bild, was die Demokraten schon im Wahlkampf hinterlassen haben. Also da sollte man sich jetzt auch keine Illusionen machen und man sollte, ich habe das an vielerlei Stellen schon erwähnt, auch nicht immer von der Trump-Administration als einer homogenen Gruppe sprechen, sondern auch da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Strömungen. Da gibt es dann eben diese Nationalisten, die Populisten mit einer teilweise dezidiert antikapitalistischen Agenda. Hierzulande ist sicherlich diese Fraktion um Steve Bannon, der wohl nicht mehr den Einfluss hat wie in der ersten Amtszeit, aber ist trotzdem, sie sind hier am bekanntesten, und da gibt es eine ganze Reihe von Thinktanks. Dann gibt es ja nach wie vor die Tech Bros, die ziemlich enttäuscht sein müssen von dem, was Trump bislang geliefert hat, insbesondere weil er ja auch, was Kartell- und Monopolverfahren angeht, jetzt nicht wirklich die Justiz zurückpfeift, ganz im Gegenteil. Dann gibt es die klassisch konservativen Republikaner, die ziemlich ruhig sind, und dann gibt es natürlich auch die Marktkräfte. Dann gibt es die Wall Street und, naja, den ersten wirklichen Kampf gegen Trump hat die Wall Street ja gewonnen, nicht auf der Aktienseite, aber als dann ja Druck vom Bondmarkt kam, als die Renditen auf US-Staatsanleihen gestiegen sind, da hat Trump ja dann diese 90-tägige Pause für große Teile der Liberation Day Agenda verkündet, und jetzt wollen wir mal sehen, was dann daraus wird. Aber Fakt ist, wir haben eine riesige Unsicherheit, die momentan an den Aktienbörsen nicht so stark gespielt wird, aber es hat sich ja durch diesen Aufschub nicht wirklich fundamental etwas geändert.
Bleiben wir dann vielleicht jetzt noch im Inland, rutschen aber ein bisschen mehr so Richtung Wirtschaftspolitik, bevor wir die Zölle an sich anschauen. Wenn ich jetzt richtig sehe, sind ja eigentlich die Inflationsdaten in den USA aktuell relativ positiv. Ich glaube, je nachdem, wie man es rechnet, 2,4%, weil ich glaube, die Zölle oder die importierten Inflationen einfach doch nicht so stark ankommen, weil einfach viele der angedrohten Zölle erstmal ausgesetzt werden. Aber du guckst schon ganz kritisch. Wie siehst du das?
Ich tue mich da sehr, sehr schwer, weil natürlich diese Zölle auch schon angekündigt waren. Es war klar, es kommt irgendwas auf der Zollschiene, und schon in den Monaten nach der Wahl, aber vor dem Liberation Day, hat es natürlich immense Warenströme gegeben in Richtung der USA, weil man sich gesagt hat, okay, wenn Zölle kommen, muss man erstmal die Lager voll machen. Also man wird sehen, inwieweit das wirklich nachhaltige Effekte sind oder ob da nicht einfach nur Lager aufgebaut wurden. Wenn diese Lager rausverkauft worden sind, dann wird man die Inflation sehen. Das ist durchaus eine Möglichkeit, beziehungsweise vielleicht sieht man auch keine Inflation, sondern man sieht ganz einfach Knappheit, weil bestimmte Schiffe jetzt einfach nicht mehr ankommen mit bestimmten Gütern, weil es sich schlichtweg insbesondere für China, die ja unter den Zöllen leiden, nicht lohnt, gewisse Waren dorthin zu schiffen, weil einfach die Margen schlichtweg zu gering sind. Und wir haben sicherlich auch in den Unternehmenszahlen eine starke Diskrepanz. Wir haben nach wie vor sehr gute harte Daten, also alles das, was vergangenheitsbasiert ist, sieht gut aus, auch die Arbeitsmarktdaten, das ist alles noch fein. Die Gewinne der Unternehmen für das erste Quartal, das sieht alles gut aus, eben teilweise auch vielleicht aufgrund von Vorzugseffekten, aber wenn wir dann auf die weichen Daten, auf das Soft Data gucken, auf alles, was mit Frühindikatoren, was mit Sentiment-Indikatoren zu tun hat, dann haben wir da schon sehr, sehr klar Signale für zumindest eine gestiegene Rezessionswahrscheinlichkeit. Gleichzeitig darf man jetzt auch nicht so tun, als wenn Rezession das Ende der Welt wäre. Rezession gehört zum Konjunkturzyklus dazu. Die amerikanische Wirtschaft ist jahrelang unter Volldampf gelaufen seit der Corona-Pandemie. Und ja, da gehört es eigentlich auch mal irgendwann dazu, dass man in eine Abkühlung kommt, dass diese Abkühlung in dieser Form von einem Präsidenten herbeigeführt wird und nicht nur zumindest fahrlässig in Kauf genommen wird. Das ist die eigentliche Neuerung, wo man sich ja auch schwer tut, das wirklich einzuordnen.
Kommen wir dann gleich zu den Zöllen. Also ja, es war zu erwarten, dass Trump eine gewisse Protektionismus vornimmt, versucht natürlich Arbeitskräfte im Land zu halten, Produktion im Land zu halten. Aber war es für dich verwunderlich, dass er so extrem mit der Zollkeule aushaut, oder hast du sowas schon befürchtet oder erwarten können?
Nein, das hat mich in dieser Vehemenz und auch in der Diktion schon überrascht. Also während mich diese geopolitischen Alleingänge nicht überrascht haben, es war seit einem Jahr absehbar, dass Trump, wenn er Präsident ist, alles daran setzt, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Und zwar völlig egal, ob er dabei die Ukraine unter den Bus schmeißt oder nicht, ob er dabei die in 70 Jahren etablierte Sicherheitsarchitektur zerstört oder nicht. Das war absehbar. Aber dass er mit einer eigentlich grundsätzlich wirtschaftsfreundlichen Attitüde dann eine solche Zollpolitik in dieser Form ankündigen würde, das hat mich schon sehr überrascht und es reflektiert halt in sehr besonderer Weise diese stark isolationistische Herangehensweise, was für mich auch einfach schwierig nachzuvollziehen ist, weil es eigentlich mit allem aufräumt, was Amerika in den letzten Jahrzehnten ausgemacht hat und was auch der Fortschritt in Amerika ist. Also Amerika kann ja stolz darauf sein, dass bestimmte Manufacturing-Jobs eben nicht mehr im Land sind, sondern dass man es geschafft hat, sich zu einer Wissensökonomie, zu einer Dienstleistungsökonomie zu entwickeln. Das große Versäumnis war, dass man dabei viele Menschen zurückgelassen hat, auch was Qualifikation angeht, dass man es nicht geschafft hat, dass insgesamt das Bildungsniveau auch gerade von Facharbeitern zu verbessern, dass viele Menschen sich abgehängt fühlen. Und deswegen haben sie Trump gewählt und deswegen zieht auch so ein Spruch wie Make America Great Again für diese Wählerschaft, obwohl Amerika in den letzten Jahren größer und mächtiger geworden ist als je zuvor. Und dazu sehen wir halt, das sollte man als Motiv auch nicht vergessen, weiterhin dieses epische Ringen zwischen den USA und China um die Rolle der führenden Macht, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch geopolitisch. Und das manifestiert sich ja auch sehr stark in dieser Zollauseinandersetzung. Denn während ja die Zölle auf Güter aus den meisten anderen Ländern erst einmal ausgesetzt oder verschoben wurden für diese 90-tägige Deal-Period, gab es ja zwischen den USA und China ein wildes Hin und Her mit inzwischen aberwitzigen Zollsätzen, wo man auch einfach sagen kann, also wir wollen gar nicht Zölle erheben, sondern wir wollen schlichtweg keinen Handel mehr mit denen.
Du hast schon gesagt, wildes Hin und Her. Meine persönliche Frage, wie behältst du einen Überblick, welche neuesten Nachrichten Donald Trump gerade wieder raus, wieder zurück, wieder vor, wieder geändert, doch ja, vielleicht nicht hat?
Gar nicht. Gar nicht. Ich halte das für nicht mehr seriös möglich. Und ich habe das im Vorfeld schon gesagt. Also wenn wir bei jeder Regung, die aus Washington oder Mar-a-Lago kommt, immer gleich darüber denken, was heißt das jetzt für unser Portfolio, dann werden wir nicht reich, sondern schlichtweg irre. Das kann niemand mehr leisten, sondern man muss sich sehr genau überlegen, was sind die möglichen Szenarien, was kann insgesamt in den nächsten Jahren weltwirtschaftlich und natürlich auch geopolitisch perspektieren. Welche Wahrscheinlichkeiten misst man diesen Szenarien bei und welche Investments passen zu diesen Szenarien? Das ist alles, was man machen kann, weil man sollte natürlich eins nicht glauben, dass man auch nur ansatzweise in der Lage sind zu antizipieren, was da noch so alles kommt. Wir wissen nichts und wir wissen, haben gleichzeitig in den letzten Wochen und Monaten gelernt, wir müssen mit allem rechnen, auch mit dem, was zuvor eigentlich unvorstellbar war.
Jetzt gibt es verschiedene Ansätze. Die einen meinen, Donald Trump versteht ja gar nicht, wie diese Zölle funktionieren, welche Auswirkungen das auf auch sein eigenes Land haben könnte. Von anderen heißt ja, das ist ein Masterplan, weil er versucht, Angst am Aktienmarkt zu heben, um danach die Leute stärker in den Anleihenmarkt vielleicht zu drücken, damit sie die knappen 9 Billionen US-Dollar, die dieses Jahr neu verschuldet werden müssen, aufnehmen. Glaubst du ganz ehrlich, weiß er und sein Team wirklich, wie diese Zölle auf den Markt reagieren oder ist es einfach ein Try and Error?
Ich halte sie nicht für blöd. Ja, sondern das sind hochintelligente Leute dabei, die ja nicht in dem Moment, wo sie zur Trump-Administration gegangen sind, auch wie Scott Bessent beispielsweise, der Finanzminister, oder Howard Lutnick, die ihr Gehirn abgegeben haben, sondern da wird natürlich auch Trial and Error probiert, auch wie weit kann man gehen, wie weit reagieren Märkte, und wir sehen einfach auch in wirtschaftspolitischer Hinsicht etwas, was wir im politischen Diskurs schon länger gesehen haben, nämlich bewusste Tabubrüche. Ja, man bricht Tabus, schaut, wie weit kann man gehen, dann geht man wieder zurück. Aber man hat den Handlungsrahmen wieder ein bisschen verschoben. Und das sehen wir eben auch in der wirtschaftspolitischen Agenda. Das sehen wir auch insgesamt in der Kommunikation mit der Wall Street. Ich meine, es wäre doch früher undenkbar gewesen, dass ein Präsident einen Notenbanker dermaßen öffentlich anzählt, wie das Trump mit Powell gemacht hat, öffentlich darüber spekuliert, dass es ja schon irgendwie Möglichkeiten gäbe, ihn loszuwerden, wenn man denn nur wollte, vor Ende der Amtszeit 2026. Das hat Trump dann auch wieder nach außen gegeben, 3 Tage später die Rolle rückwärts, aber was hat er erreicht? Er hat eine Grenzverschiebung geschafft. Ja, und das ist genau der Mechanismus von Populisten, und das wird eben nicht nur bei irgendwelchen Genderbegriffen, was man sagen will, was woke ist und was nicht woke ist, sondern auch genau an dieser Stelle bei der wirtschaftspolitischen Agenda so sein. Und es wird nicht der letzte Tabubruch sein. Also ich lege mich auf ganz wenig fest, aber Trump wird mit einigen spielen, er wird schauen, wie weit er gehen kann, dann wird er das wieder zurücknehmen. Und womit er natürlich auch spielen wird, ist die Bonität der Vereinigten Staaten. Die Staatsschulden sind ein ganz zentrales Thema. Das ist ja auch ein Punkt, den er richtig gesehen hat, dass man dort dringend etwas machen muss. Und naja, es gibt ja schon immer diese Gedankenspiele eines sogenannten Mar-a-Lago-Akkords, dass die USA also beispielsweise anderen Ländern den Deal anbieten. Es gibt nur noch dann Sicherheitsgarantien, wenn Auslandsschulden umgewandelt werden von 10-jährigen oder 30-jährigen Staatsanleihen in 100-jährige Zero-Bonds, was de facto eine Enteignung ist. Das werden wir sicherlich in irgendeiner Form sehen, dass man auch die Treasuries, die im Ausland liegen, irgendwie nutzen wird, um Deals zu machen.
Das hast du gerade schon angesprochen, diese Ankündigung, ja, mit der Fed kann man ganz leicht vielleicht auch den Chef auswechseln. Ich meine, auch wenn du nicht jeden Tag so die Nachrichten trackst, der Markt tut es ganz extrem. Und diese Aussage hat ja die Märkte extrem ins Wanken gebracht, weil wenn man einmal einen Präsidenten hat, der selber an der Zinsschraube dann drehen kann, über eine mögliche Marionette, und auch selber andere Entscheidungen hervorhebt, die unglaublich stark auf den Markt sich auswirken, ist die Unabhängigkeit des Dollars wahrscheinlich als Zahlungsmittel dann komplett obsolet. Und man hat gemerkt, das fanden die Märkte erstmal gar nicht so richtig toll und gut.
Ja, also es wird schwierig sein, natürlich eine Alternative zum Dollar zu finden als Währung, insbesondere weil die beiden Alternativen, also der Euro und der chinesische Yuan, nicht wirklich strukturell darauf vorbereitet sind. Der Yuan ist eben keine freie Währung und dem Euro fehlt so das Backing wirklich als einheitlicher Kapitalmarkt, was auch wiederum imperativ ist, da endlich weiterzukommen bei der Kapitalmarktunion und implizit auch bei der Bankenunion. Also insofern, ja, das Gewicht des Dollar wird in den Reservekalkulationen der Zentralbanken weiter zurückgehen. Das haben wir aber auch schon die letzten Jahre gesehen. Aber ob jetzt Euro oder Yuan davon profitieren werden, das steht auf einem anderen Blatt. Der Dollar wird auch die globale Währung sein werden. Nur wenn man sich entsprechend da sichern will, sind wir bei Gold, das in der Amtszeit von Trump in diesen 100 Tagen von 2.700 auf 3.300 Dollar erstmal zugelegt hat, sozusagen the great asset standing. Und dann schauen wir mal, wie sich irgendwie vielleicht Bitcoin als Wertspeicher da doch noch entwickeln kann. Richie, da bist du näher dran als ich. Wir haben in der ersten Reaktion der Märkte gesehen, da war nichts mit dem Wertspeicher, da ging es runter. Je länger jetzt auch diese Dollarabwertung läuft, umso mehr kann zumindest für den Moment der Bitcoin davon profitieren. Aber das ist ja das, was ich auch immer gesagt habe, also ein Status als Krisenwährung bei Gold, der hat sich halt über ein paar Jahrtausende etabliert und man kann vom Bitcoin auch nicht verlangen, dass das innerhalb von etwas mehr als 10 Jahren dann ohne Volatilität und ruckelfrei funktioniert. Und ob es funktioniert, naja, daran kann man sich beteiligen oder eben nicht.
An das Thema Krypto und Trump können wir vielleicht nachher noch mal anknüpfen. Aber als erstes, du hast schon mal die Anleihen und auch die mögliche Umwandlung der Anleihen angesprochen. Ich meine, es ist ja eins, die möglichen bestehenden Anleihen umzuwandeln. Nichtsdestotrotz brauchen sie 9 Billionen neue Gelder. Und es ist immer die Frage, ich vergleiche es immer ganz gern mit einem Schlägertyp auf dem Schulhof, der halt alle Leute anpöbelt und ein Bein stellt und nach 3 Tagen dann um die Ecke kommt und sagt, ich hätte gern Geld geliehen. Und man hat es ja auch gemerkt, die Märkte haben extrem, oder einige größere Inhaber von Schulden, in Anführungszeichen, haben Japan, China, Großbritannien, Cayman Islands, Luxemburg, Kanada, die halten richtig große Schuldenpakete und voraussichtlich haben die ein oder andere da schon die ersten Pakete an den Markt geschmissen, weil man hat gemerkt, ganz klar, die Anleihen kamen unter Druck und damit auch theoretisch die möglichen Zinsen für die neue Verschuldung. Da kann die Fed machen, was sie will. Wenn aber der Markt einen anderen Zinssatz sieht, könnte es auch Schwierigkeiten geben, oder?
Ja, gut. Also ich meine, wenn du es aber insgesamt über die 100 Tage Trump siehst, haben wir rückläufige Zinsen von also im 10-jährigen Bereich von 4,6% auf 4,3% aktuell. Was spannend ist, ist dagegen allerdings der 2-jährige Bereich, denn im 2-jährigen Bereich haben wir wirklich deutlich gesunkene Zinsen. Ja, da hat sich nämlich dann die Krise am Aktienmarkt, die Krise bei den Risk Assets, bei den riskanten Anlageformen doch niedergeschlagen, dass man da eine Flucht in Sicherheit gesehen hat, nur eben nicht am langen, sondern am kurzen Ende. Die 2-Jährigen waren bei Trumps Inauguration bei 4,3% und nach 100 Tagen sind sie unter 3,8%. Und da haben wir schon 50 Basispunkte Rückgang und das heißt, dass ja auch die kurzfristige Staatsfinanzierung billiger geworden ist. Und wir haben in den USA in den letzten Jahren ohnehin einen Hang zu einer kurzfristigen Finanzierung des Defizits gesehen. Und an der Stelle muss man sagen, hat er irgendwie das Ziel ja auch erreicht. Und auch wenn man auf die Anleihemärkte schaut, stellt man natürlich fest, ja, der Dollarrückgang, die starke Abwertung seit der Inauguration von Trump, das ist ein Misstrauensvotum. Aber auch da sollte man nicht ganz den Effekt der Zinsen sehen. Denn wenn die US-Zinsen zurückgehen, gleichzeitig die Zinsen auf Euro-Anleihen, namentlich Bundesanleihen, als die wichtigste Gruppe in der Anleihengruppe in der Eurozone konstant bleiben, dann ist die Zinsdifferenz insgesamt etwas geschrumpft und das ist halt auch zum Nachteil eher für den Dollar. Insofern, ja, da gab es sicherlich einige Tage ein extremes Warnsignal, aber das ist noch nicht das, was das Maximum dessen, was uns hier bevorsteht, sondern man kann ganz wilde Gedankenspiele anstellen. Ja, warum sollte Trump nicht einfach mal sagen, also die Auslandsschulden zahlen wir nicht mehr zurück, ja, sondern wir zahlen nur noch die Inlandsschulden zurück. Ne? Also in dieser kleinen Burg, in dieser Shining City upon a hill, die man mit Mauern umgibt, da hat man so merkantilistisch sein eigenes System, aber er könnte zumindest ja damit zündeln, dass man die chinesischen Schulden nicht zurückzahlt. Also die Auslandsschulden an China, das ist ein Desaster. Das würde zu immensen Verwerfungen im globalen Finanzsystem führen. Ich sage auch nicht, dass es so kommt, aber es wäre wieder eine Grenzverschiebung, um mal zu schauen, was passiert. Also wir sollten uns da auf jeden Fall auf Stress in den nächsten Jahren vorbereiten. Zumindest Stress mal so lange, wie man ihn auch innenpolitisch gewähren lässt. Wenn diese Politik wirklich dazu führt, dass Amerika in eine Rezession rutscht, wenn Preise steigen, wenn Arbeitslosigkeit steigen sollte und das passiert dann im Laufe des Jahres 2026, dann wird natürlich auch der Faktor relevant, dass die demokratischen Senatoren und Congressmen und Congresswomen alle wiedergewählt werden. Und wir haben im November nächsten Jahres die Midterm Elections, die Zwischenwahlen. Naja, und da wird man schon drauf achten, dass die Stimmung im Land nicht zu negativ ist. Aber bis dahin ist eine ganze Menge möglich. Und ich will natürlich auch niemandem da Angst machen. Man sollte sich nur darauf gefasst machen, dass diese Stressszenarien weiter anhalten werden. Wir werden uns natürlich auch irgendwie daran gewöhnen. Nicht alles, was aus Washington oder Mar-a-Lago kommt, wird dann wirklich noch in der Intensität hier rückgekoppelt, wie wir das in den letzten 100 Tagen gesehen haben. Aber da sind halt auch noch ein paar Eskalationsstufen denkbar. Man sollte sich immer überlegen, wie man insgesamt auch mit dieser Volatilität im Portfolio umgehen kann, wie man sich selbst dabei fühlt und ob man für die möglichen denkbaren Szenarien entsprechend gerüstet ist. Wobei ja auch ganz wichtig die Zeitachse ist. Wenn man einfach nur auf Sicht von 20, 30 Jahren Kapital akkumuliert, anspart, in Aktien, dann kann einen das nicht so stark tangieren. Wenn man hingegen schon entsprechendes Vermögen hat, vielleicht irgendwie auch so den Punkt des Entsparens schon im Blickfeld hat, beziehungsweise schon längst dabei ist, vom Vermögen zu leben, dann hat man hoffentlich eine Struktur gewählt, die eben nicht nur komplett davon abhängt, dass jetzt der Aktienmarkt weiterhin so boomt, wie er das die letzten 10 Jahre getan hat, und zwar nicht nur mit Blick auf Performance, sondern auch mit Blick auf Volatilität, die ja abgesehen von kleinen Dips, die man sofort bedingungslos kaufen konnte, doch sehr gering war.
Und dann eben noch ein schwächerer Dollar, das heißt, meine Dividenden, die ich bekomme, die ich verleben will, die sind auch noch weniger in Euro wert. Also es kommt alles zusammen.
Genau, das ist ja ganz wichtig. Also wenn wir nochmal über diese Währungsschwankungen sprechen, das darf man ja nicht so eindimensional sehen. Für denjenigen, der Dividenden bekommt in US-Dollar und gleichzeitig diese Dividenden sofort wieder in US-Aktien reinvestieren muss, ist es eigentlich ein Nullsummenspiel, ja, weil die Aktien auch entsprechend billiger geworden sind. Wenn man das Geld rausnimmt, ja, und verlebt, dann merkt man den Rückgang. Allerdings auch da, also wir sind bei einem Niveau von unter 1,15. Dieses Niveau ist jetzt kein Rekordniveau, auf das der Dollar jetzt kollabiert wäre, sondern das ist ein Niveau, was wir immer mal wieder gesehen haben. Da waren wir im Februar 2015, da waren wir im Sommer 2020, da waren wir im Frühjahr 2022. Also das ist jetzt nicht so dramatisch, aber man sollte es auf der Agenda haben. Genauso sehr, wie man auf der Agenda haben sollte, dass das Währungsrisiko eben nicht eindimensional ist, sondern dass ein schwächerer Dollar für uns als Euro-Aktionäre von US-Unternehmen auf den ersten Blick ins Depot eben schlecht ist, aber gleichzeitig, dass er ja für multinationale Unternehmen aus den USA auch wiederum die Bilanzierung von Umsätzen einfacher machen kann. Also diese Währungseffekte sind unterschiedlich. Wir haben über Jahre ja auch in den Reports der US-Unternehmen immer wieder das Thema der währungsbereinigten Zahlen gehabt, weil es Gegenwind von der Währungsseite gab. Der Dollar war eben zu stark, was dann die Umrechnung der Auslandsumsätze entsprechend runtergesetzt hat. Das fällt jetzt weg. Das heißt, die Gewinne, wenn sie denn gleich bleiben, werden dann in Dollar jetzt entsprechend mehr, wenn sie aus anderen Währungen kommen, sodass man da auch wieder einen gegenteiligen Effekt hat. Das ist also nicht eindimensional, und gerade deswegen ist dieses Währungsrisiko ja auch etwas, wo sich langfristig orientierte Investorinnen und Investoren nicht allzu großen Kopf machen sollten, sondern das ist wirklich dann relevant, wenn man entweder davon lebt oder jetzt in absehbarer Zeit über Verkäufe nachdenkt.
Letzter Punkt für die Sicherheitspolitik. Einmal Umgang mit verschiedenen Kriegsgebieten, in Anführungszeichen, sei es Ukraine, sei es auch der Gazastreifen, und natürlich aber auch indirekt die Aktien auf Rüstungswerten. Gerade amerikanische Werte liefen nicht ganz so gut. Europäische, südkoreanische Rüstungswerte haben einen relativ guten Aufschwung gehabt. Klar, weil man halt festgestellt hat, wir brauchen mehr Rüstungsgüter. Ich habe jetzt gehört, Cypris, diese Friedensorganisation hat festgestellt, Deutschland war jetzt im letzten Jahr Platz Nummer 4 der weltweiten Rüstungszahlen, also Käufen. Da waren wir also relativ weit vorne mal. Wie siehst du das ganze Thema Sicherheitspolitik, den Trump ja gerade vorweggreift und auch sehr, sehr stark wieder sich selber einigelt, eher sich rüber in den asiatischen Bereich orientiert, wenn überhaupt, und bei Europa eigentlich, ja, er versucht irgendwie Frieden zu schaffen, mal beschimpft den einen, mal schimpft den anderen. Aber es ist ja leicht, über den Frieden zu verhandeln, wenn man davon eigentlich direkt nicht betroffen ist.
Ja, gut, aber das war ja natürlich absehbar. Denn wenn Amerika sich selbst nicht betroffen fühlt, so hat Amerika dennoch immense Leistungen für die Ukraine erbracht. Aber man hat ja in den vergangenen 3 Jahren alles dafür getan, dass die Ukraine den Krieg nicht verliert. Aber gleichzeitig hat man nicht viel dafür getan, dass die Ukraine in der Lage wäre, die Invasion wirklich zurückzuwerfen, den Krieg zu gewinnen. Ja, das wollte man dann auch nicht. Und insofern ist es ja ohnehin ein Abnutzungskrieg geworden. Ein ganz, ganz furchtbares Wort, weil man darf sich nicht, das darf nicht davon ablenken, da sterben jeden Tag viele, viele Menschen, Zivilbevölkerung, aber auch Soldaten, junge Menschen, die Träume haben, die ein Leben vor sich haben, die auf diesem Schlachtfeld verheizt werden. Und das ist etwas, was man ja auch einfach dadurch, indem man diesen Krieg genauso als Abnutzungskrieg in den letzten Jahren weiter auch geführt hat und mit den Waffenlieferungen nicht mehr ermöglicht hat, in Kauf genommen hat. Und insofern ist Trump auch an dieser Stelle ein Disruptor. So wie es bislang war, wird es nicht weitergehen. Und es gibt einfach zwei Möglichkeiten. Entweder es kommt zu einem von den Amerikanern mehr oder weniger diktierten oder arrangierten Friedensschluss, der dazu führen wird, dass die Ukraine weite Teile ihres Territoriums verliert und sicherlich auch Rechte, die sie ansonsten als souveräner Staat hätte, nicht mehr in zur Gänze ausüben kann. Oder Europa setzt etwas dagegen und sagt, na gut, wir wollen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Das muss man aber alleine ermöglichen, dann durch Waffenlieferungen. Ob das überhaupt geht, das weiß ich nicht. Also diese Zwangslage, die auch absehbar war, müsste Europa dann in irgendeiner Form lösen können. Dass Amerika dazu nicht bereit ist, wussten wir. Insofern, das Thema bleibt extrem relevant. Einerseits aus finanzieller Sicht, weil natürlich die europäische Sicherheitsarchitektur Billionen an Euro verschlingen wird. Und da ist auch noch nicht absehbar, welche Unternehmen denn jetzt wirklich am Ende auch über das, was momentan eingepreist ist, davon profitieren wird. Zum anderen sehen wir aber auch, dass es weitere Krisenherde gibt. Ich meine, wir reden hier die ganze Zeit über Zoll, wir reden über Trump innenpolitisch, wir reden über Rambo Zambo, hier das Sondervermögen von Friedrich Merz und Lars Klingbeil. Der Papst wurde beigesetzt, aber während das passiert, haben wir in Asien eine stärkere Eskalation wieder zwischen Indien und Pakistan. Und China hat auch die Gunst der Stunde genutzt, dass alle Welt woanders hinschaut, und hat im Südchinesischen Meer eine bislang unbewohnte Insel, die nur wenige Meilen von einem wichtigen philippinischen Außenposten entfernt ist, einfach mal besetzt. Und ja, auch die nehmen sich einfach das, was sie gerade können. Und das zeigt einfach, dass wir diese geopolitischen Eskalationen nicht unterschätzen sollten. Politische Börsen haben traditionell kurze Beine. Wir sollten also auch diese geopolitischen Sachen nicht überbewerten. Aber trotz aller kurzen Beine werfen sie bisweilen lange Schatten. Und das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und deswegen ist die Politik dann ein sehr wichtiger Faktor.
Wie siehst du denn die Innovationskraft gerade im Bereich? Viel mehr Gelder fließen jetzt in die Rüstungsindustrie, Forschung, habt ihr da vielleicht die Möglichkeit, dass man mittelfristig auch als Zivilgesellschaft davon profitieren? Ich gucke einfach in die Vergangenheit. Internet, GPS, Mikrowelle, Penicillin. Also da gibt es ja unglaublich viele Sachen, die nur durch Forschung, durch verstärkte Forschung in der Militärwirtschaft, in Anführungszeichen, irgendwann auch in die Privatwirtschaft übergeschwappt sind. Meine persönliche Meinung, ich hoffe irgendwie auf Drohnen, die auch sinnvoll in der Industrie später mal eingesetzt werden können, verstärkt zum Beispiel.
Drohnen, weitere Fortschritte auch in der Robotik, generell in der künstlichen Intelligenz, aber natürlich, und ich bin dir sehr dankbar, dass du das ansprichst, weil das sollten wir ja bei all diesem Durchquirlen von Risiken nicht vergessen, dass das, was ja auch Märkte in den letzten Jahren wesentlich getragen hat, nämlich dieser technologische Fortschritt, diese Innovation, nicht dadurch aufhört, dass wir jetzt Zölle haben und dass wir geopolitische Verwerfungen haben, sondern ganz im Gegenteil. Gerade durch dieses epische Ringen zwischen den USA und China kann sich das Innovationstempo sogar noch erhöhen. Wenn wir einfach mal ein paar Jahrzehnte zurückdenken an den Wettlauf um den ersten Menschen im Mond zwischen den USA und der UdSSR, das hat ja in den USA eben die diese Moonshot-Moments ausgelöst und hat unglaubliche Rückkopplung auch auf die zivile Wirtschaft und den zivilen Fortschritt gehabt. Und das ist ein Thema, was mich unabhängig von der Volatilität auf Tagesbasis insgesamt als Investor sehr, sehr optimistisch stimmt mit einem Horizont von 5 bis 10 Jahren. Diese technologische und dann wirklich positive Disruption, dieses Innovationstempo und auch viele Themen, die wir jetzt ja im Zuge von möglichen Zöllen als Decoupling diskutieren, dass es eben teurer wird, bestimmte Doppelstrukturen auch in der Produktion zu fahren. Das kann ja auch dadurch, dass auf der anderen Seite Produktivität steigt, indem mehr Technologie, mehr künstliche Intelligenz, mehr Robotik eingesetzt wird, kann das ja wiederum kompensiert werden. Und diesen Effekt sollten wir auf keinen Fall unterschätzen. Genauso wenig wie dieses Grundthema, dass ganz, ganz viel Schlechtes um uns herum passiert, aber dass Menschen eben dazu neigen, sich an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Ja, diese Anpassungsfähigkeit sollten wir niemals unterschätzen. Und wenn ich sage Menschen, dann schließt das natürlich auch Vereinigungen von Menschen ein, nämlich Unternehmen und Gesellschaften. Und bei Gesellschaften sind wir auch wieder in Europa. Und da geht's nicht nur um europäische Sicherheitsarchitektur, sondern da sollten wir uns auch mal klar machen. Wir sind ein Binnenmarkt hier mit 450 Millionen Verbrauchern. Da müssen wir nicht nur über Freihandel und Exportbündnisse reden, sondern für diesen Binnenmarkt gilt's auch was zu tun. Dieser Binnenmarkt selbst kann Prosperität schaffen, wenn wir besser zusammenwachsen, wenn wir weniger Regulierung haben und wenn wir endlich mal mehr Spirit haben. Und vielleicht ist ja dieser Trump-Moment auch für Europa insgesamt so ein Moonshot-Impuls, dass wir sagen, okay, also wir reden seit 20 Jahren über die nächsten europäischen Projekte. Es ist alles eingeschlafen, es ist zerlumpt, die EU ist ein Regulierungsmonster geworden. Aber jetzt wissen wir, wir müssen was tun, weil sonst werden wir abgehängt.
Da gibt es genügend, das man anfassen sollte. Ob es jetzt gleich im Stil von Doge und Alan Trump machen muss oder mit ein bisschen mehr Weitsicht. Aber das, was geschehen muss, ich glaube, da ist jeder, der sich mal einmal versucht hat, zum Beispiel nur ein Haus in Deutschland zu bauen, einig, dass da wirklich vielleicht ein bisschen mehr Vereinfachung durchaus nötig wäre, mehr produziert und nicht dokumentiert wird. Ich glaube, da würden viele zustimmen. Wenn du möchtest oder wenn es okay ist, würde ich mal ganz kurz auch nochmal das Thema Digital Assets anleuchten. Du hast es schon gesagt, einmal gibt's von Donald Trump eine klare Bitcoin-Reserve, die man unterscheiden muss von diesen US National Digital Asset Stockpile. Das heißt, die haben einmal eine richtige Bitcoin-Reserve. Laut Gesetz dürfen Bitcoins, die beschlagnahmt wurden, nicht mehr verkauft werden. Erster Haken. Viele haben dann erwartet, ja, jetzt kauft USA im dicken Stil Bitcoin auf. Nein, Pustekuchen. Es wurde dann nämlich noch gesagt, weitere Bitcoin-Bestände sollen aufgebaut werden. Es wird geprüft, wie das möglich ist, ohne dafür Steuergelder aufzuwenden. Jetzt steht man schon mal da und sagt, wie soll denn das gehen? Ja, jetzt kann man halt sagen, verschiedene Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel die Goldbestände von USA neu bewerten. Die wurden zum Stand von 1973 bewertet. So damals bis heute hat sich Gold ein bisschen bewegt nach oben. Also könnte man sagen, rein buchhalterisch habe ich plötzlich viel mehr Werte, wenn die Goldbarren wirklich da sind. Das ist das andere Thema. Und dann könnte man sagen, darauf kann man spezielle Goldanleihen ausgeben, die man dann zum Teil vielleicht, wenn man möchte, in Bitcoin investiert. Zolleinnahmen, sind Zolleinnahmen Steuereinnahmen? Eigentlich nicht. Auch eine Möglichkeit.
Aus Trumps Logik sollen sie ja Steuern ersetzen. Ja, er möchte ja eigentlich den Internal Revenue Service, also die Bundessteuerbehörde, möchte ja schließen und das Ganze durch einen External Revenue Service, also durch die Zölle gegenfinanzieren. Das ist alles ziemlich abenteuerlich, aber gut. Und ich meine, wie dann da Krypto hineinkommt, wenn ich deine Goldanleihen mal so nehme, dann haben wir ja quasi dann die USA als staatlich orchestrierte Version von Strategy oder früher MicroStrategy. Ja, das ist am Ende alles möglich. Das wäre ja dann quasi wie das frühere Generationenkapital von Christian Lindner, nur man nimmt halt Schulden auf und erwirbt damit Aktien. Jetzt erwirbt man damit Krypto. Ja, das ist dann alles möglich. Wir müssen sagen, dass das das, was Trump für die Kryptoszenerie getan hat, insbesondere mit seinem Meme-Coin oder auch dem Meme-Coin seiner Frau, nach meinem laienhaften Dafürhalten, dem Ansehen dieser Szenerie insgesamt, da wird ja auch gerne dann alles in einen Topf geschmissen, eher geschadet hat. Den Glauben an Anwendungen, die wirklich sinnvoll sind, hat das nicht befeuert. Und über all dem, was da so auch über Truth Social an, in Anführungszeichen, Finanztipps kommt, ja, now it's good time to buy, twitterte er ja kurz bevor die 90-Tages-Pause verkündet wurde. Ja, es hängt halt immer irgendwie so der Geruch von Insiderhandel dran. Es wirkt halt alles immer sehr merkwürdig und es ist ja im Kryptobereich auch mit diesem Token schon eine abenteuerliche Geschichte.
Aber darum sage ich ja ganz klar, es gibt zwei unterschiedliche Gesetzgebung, zwei unterschiedliche Produkte. Es gibt einmal die Bitcoin-Reserve und dann gibt es diese Stocks-Pill, wo jeder andere irgendwie Asset reingestopft werden kann, der zu spekulativen Zwecken herangewendet werden kann. Und das muss man unterscheiden.
Es kann ja sein, dass er generell auch sich dazu entschließt, auch da gibt es ja entsprechende Blaupausen, einen Staatsfonds der USA aufzulegen. Einen wirklich großen Staatsfonds, der dann aus der Neubewertung der Goldreserven sich zunächst mal speist, der dann aber auch natürlich Aktien der Infrastrukturassets oder Immobilien erwerben kann. Das kann dann auch so eine ganze Bonanza lostreten, ja, und auch in anderen Assetklassen.
Was für Trump und seine Regierung natürlich auch interessant ist im ganzen Kryptomarkt, dass diese Stablecoins, die einfach den Dollar abbilden, früher immer sehr verpönt wurden, die jetzt aber demnächst mit einem neuen Gesetz gestärkt werden, dass sogar die Fed nicht mehr ganz so kryptofeindlich ist. Und die Idee ist natürlich, für den US-Staat ist es wichtig, wenn Dollar als Scheine exportiert werden, dann exportieren sie ihre Inflation. Wenn andere Staaten Dollar verwenden, um ihr eigenes Zahlungssystem damit zu ersetzen, ist es positiv. Jetzt gehen sie auch in die Richtung, dass sie eben Stablecoins, Tether ist einer der großen Schuldner von Staatsanleihen, die kaufen Staatsanleihen, wandeln sie in die digitalen Dollar um. Und die schicken sie in die freie Welt raus und jeder kann das dann verwenden. Also auch das ist eine Möglichkeit vielleicht für den Staat zu sagen, ich exportiere meine Inflation, aber eben nicht in klassischen Banknoten, sondern über den digitalen Weg. Auch das könnte vielleicht, du sagtest vorher, das sind einige schlaue Leute, für einige Berater eine Möglichkeit sein, auch da die Inflation ein bisschen in den Griff zu halten, indem er eben nicht nur die Baumwollbanknoten verschickt, sondern digitale Noten, also die Stablecoins, die dann reguliert werden. Auch das wird sicherlich spannend. Also da gibt es noch viele Ansatzpunkte, glaube ich.
Wir sollten uns darauf einstellen, dass wir in den nächsten Jahren noch einige wirtschaftspolitische und fiskalpolitische Experimente sehen werden. Wir haben ja gedacht, wir hätten alles an fiskalpolitischen Abenteuern hinter uns seit den 10er Jahren, den zuerst niedrig, dann null und dann negativ Zinsen hier in Europa. Aber es scheint ja so, als wenn das erstmal der Anfang war, was aufgrund der internationalen Staatsverschuldung ja auch jetzt mal durchaus nachvollziehbar ist, dass Staaten sich darüber Gedanken machen, wie kommen sie von diesen Schulden weg, wie können sie die in irgendeiner Form monetarisieren, wie kann man sie weginflationieren. Auch da sehen wir wieder, Trump ist in vielerlei Hinsicht eine Art Katalysator dafür, dass Themen, die ohnehin auf der politischen oder auf der fiskalischen Agenda waren, jetzt angegangen werden. Die Art und Weise, wie sie angegangen werden, die zerstört Vertrauen in die bestehende Ordnung. Die kann sehr schnell eine Krise hervorrufen, in der wir dann auch nicht wissen, wie etablierte Mechanismen der Krisenbewältigung, also etwa Zusammenarbeit von Notenbanken, funktionieren. Aber wir werden uns darauf einstellen müssen, dass es da die eine oder andere Blaupause geben wird. Wenn man das Ganze als schwarzen Schwan bezeichnen will, in Anlehnung an Nicholas Taleb und dieses berühmte Buch, dann wäre das wahrscheinlich hier eine ganze Herde, eine Schar von schwarzen Schwänen, die jetzt über uns hinweg schwebt. Aber es ist eben genau das, was ich eingangs sagte. Wir sehen 4 Jahre Disruption mindestens in einer Art und Weise, die wir uns heute nicht ausmalen können. Wir müssen uns darauf vorbereiten. insbesondere nervlich auch auf die Volatilität, die damit zusammenhängt, und uns immer fragen, ob das, was wir im Portfolio haben, auch auf der Zeitachse zu diesen Schwankungen und zu diesen tektonischen Verschiebungen passt.
Dann würde ich es einfach abschließen mit einem Satz: Donald Trump, wir wissen nur, dass wir nichts wissen, und es bleibt definitiv spannend. Es wird immer mal wieder extreme Wege nach oben gehen, wo der Markt einfach übertreibt, er untertreibt, und wir schauen einfach mal, wie wir nach diesen nächsten, glaube ich, jetzt knappe 3,5 Jahre rauskommen und was danach kommt. Also auch da wird es ja spannend. Theoretisch zweite Amtszeit, das war's dann für ihn. In Kriegszeiten kann man ein drittes Mal, man kann die Verfassung ändern. Also all das, wir wissen nur, dass wir nichts wissen.
Naja, also das wäre dann das Thema Roosevelt. Danach hat man das ja dann klargestellt. Ja, aber es kann ja dann, kann ja als Vizepräsident dann vielleicht noch kandidieren für einen Vance oder was. Also das wird man dann sehen. Das ist auch jetzt überhaupt nicht das Thema. Und es gibt natürlich auch ganz andere Themen. Es kann ja sein, dass er bei all seinen Maßnahmen relativ schnell feststellt, das funktioniert doch nicht so. Er kriegt keinen Deal mit Russland hin, er kriegt keine ordentlichen Zolldeals mit China hin, weil China vielleicht doch den längeren Atem hat, weil es nun mal eine gelenkte Volkswirtschaft ist mit sehr starkem Staat und weil sie generell auch viel, viel langfristiger denken. Und naja, vielleicht verliert er auch irgendwann die Lust an Disruption und dann geht diese Amtszeit so ähnlich zu Ende wie die erste Amtszeit, wo auch mit viel Baljo gestartet wurde, am Ende aber dann also außer Steuererleichterungen auch nicht viel geblieben ist.
Wenn du bis zum Schluss jetzt zugeschaut hast, erstmal vielen Dank. Scheinbar war der Content nicht das Schlechteste. Wenn du Christian Röhl und andere Gäste nicht verpassen willst, ich vergesse es, ich soll es immer am Anfang sagen, aber lass ein Abo da, klick natürlich auch ein Like und schreib was Schönes zu dem Video. Zum Beispiel, ich freue mich schon, Christian Holger zusammen auf den Invest zu sehen. Tickets, wie gesagt, findet ihr unten. Christian, hat mir unglaublich Spaß gemacht, wie eigentlich jedes Mal. Das dürfst du ja gar nicht sagen, aber eigentlich ist es ja keine Arbeit, was ich hier mit dir mache. Das ist wunderbar. Und dementsprechend von meiner Seite aus bis in 2 Wochen. Ich glaube, es ist gar nicht mal so lange hin bis zu Invest. Ich freue mich, dich wieder mal in live zu sehen.
Ja, Invest wird super. Und dann freue ich mich ja vor allem auf das, was wir in der Blogger-Lounge erleben. Ich hoffe, du hast diesmal ein ordentliches Soundsystem, sodass wir da
letztes Jahr schon gut. Ich will nichts hören.
Das war
schon.
Ja, es wird von Jahr zu Jahr besser, sodass wir da also auch schönes Live-Programm machen werden. Und dann habe ich ja auch was zur Rambo-Zambo-Mambo-Börse am Samstag Vortrag. Und da freue ich mich auch schon drauf.
Nutzt jetzt die Zeit und bereit mal den Vortrag vor. Bis zum nächsten Mal. Ciao.